Willkommen im Studentenwohnheim in der Bornaischen Straße 20 bis 22 in Leipzig, dem perfekten Ort für ein modernes und komfortables Studentenleben. Apartmentgröße 22 Quadratmeter bis 30 Quadratmeter. All-in-Mietpreise pro Monat durchschnittlich 547 Euro. Alle Nebenkosten, wie WLAN, Fahrradstellplatz und Strom, sind bereits im fixen Mietpreis enthalten. Die Wohnungen sind voll möbliert und ausgestattet mit allem, was man für ein bequemes, modernes Leben braucht.
In Leipzig sprießen an jeder Ecke hypermoderne Wohnkomplexe aus dem Erdboden. Sie bestehen aus kleinen Wohnungen zu hohen Preisen und sollen Studierende beherbergen. Michael Miesner, Juniorprofessor für Wirtschaftsgeografie an der Universität Trier, erklärt, warum Studierende eine beliebte Zielgruppe bei InvestorInnen sind.
Viele Studierende sind natürlich auch so ein Anzeichen dafür, dass so eine Stadt oder so ein Quartier lebt. Die hängen ja durchaus auch mal öfter draußen im Park rum oder auf den Straßen. Das heißt sozusagen, die schaffen auch quasi sozusagen so nach außen sichtbare Zeichen dafür, dass es sozusagen eigentlich ein hippes Quartier ist.
Abgesehen von der Außenwirkung sind Studierende für InvestorInnen auch aus anderen Gründen beliebt. Studierende bleiben in der Regel nicht lange an einem Ort wohnen. Das erlaubt den VermieterInnen eine regelmäßige Anpassung der Miete an den aktuellen Wohnungsmarkt, also eine regelmäßige Mieterhöhung. Durch BAföG und Bürgschaften von erwerbstätigen Eltern sind Einnahmeausfälle für die Vermietenden außerdem unwahrscheinlich. Die niedrigen Ansprüche von Studierenden, die teilweise das erste Mal alleine wohnen, sind gering. Das führt dazu, dass die EigentümerInnen weniger Geld in ein Objekt investieren müssen, um es vermieten zu können.
Die Vermieter oder die Investoren nutzen sozusagen die Wohneigenschaft oder die Art, wie Studierende wohnen, aus, um höhere Mieten durchzusetzen. Dann haben die eben durchaus auch eine Präferenz für Studierende gegenüber insbesondere einkommensarmen Bevölkerungsgruppen oder Haushalte, die Sozialleistungen empfangen. Kinderreiche Familien ist immer so ein Begriff, den wollen die auch lieber nicht so gerne haben. Aber die nehmen natürlich das, die kalkulieren das ja auch schon sozusagen durch die Höhe der Miete, die sie drin haben.
Die 22. Sozialerhebung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zeigt, dass 28% der Studierenden im Jahr 2021 in einer Wohngemeinschaft gelebt haben. 55%, also über die Hälfte der Studierenden, leben alleine oder mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin. Ein Anstieg von 17 Prozentpunkten im Vergleich zu 2016. InvestorInnen führen diese Statistiken an, um den Bau von Mikroapartments zu rechtfertigen. Sie argumentieren, dass immer mehr Studierende alleine leben wollen. Michael Miesner stellt in Frage, ob dieser Wandel tatsächlich auf dem Willen der Studierenden beruht.
Dass es wirklich sozusagen ein Wille der Leute ist oder der Studierenden ist, ich glaube, das ist nicht so richtig belegt. Oder ich würde zumindest die Studie noch nicht kennen, die das sozusagen explizit belegt kriegt. Auch sozusagen wieder aus so einer Investorensicht ist es natürlich für die leichter zu bewirtschaften, wenn sie sozusagen lauter so, ich sag mal, standardisierte Einzimmer-Apartments in einem Block haben und dann sozusagen eben durch die kleinen Grundrisse, die diese Mikro-Apartments haben oder diese Einzimmer-Apartments dann häufig, man zwar vielleicht noch sozusagen eine Miete abruft, die insgesamt bezahlbar ist, die aber faktisch auf den Quadratmeter auf sowas hinausläuft, wo wir dann mal häufig bei 15 oder auch durchaus mal 20 Euro in den Quadratmeter landen. Das heißt sozusagen, dass auch das Angebot immer stärker in so eine Richtung ausgeweitet wird. Ja, es finden sich dafür Abnehmer, aber die Frage wäre aus meiner Sicht so ein Stück weit, ob wenn man das Angebot aus einer anderen Richtung ausweiten würde, ob das nicht einen ähnlichen Effekt hätte, aber eben sozusagen nicht so hohe Margen realisierbar wäre.
Der Bau dieser Wohnkomplexe hat den Anstieg von Boden- und Wohnrichtwerten zur Folge. Dadurch steigt auch der Wert der umliegenden Objekte. Hinzu kommt das hippe Image des Viertels, welches durch die Studierenden hergestellt wird, und schon ist die Gentrifizierung in vollem Gange. Besser gesagt, die Studentifizierung, also die Aufwertung von Stadtteilen durch Studierende, welche zu Mieterhöhungen im ganzen Viertel führen. Diese Prozesse tragen indirekt zur urbanen Segregation bei.
Wenn wir uns überlegen, da ist jetzt sozusagen, hat jemand eine Mietpartei eine Eigenbedarfskündigung bekommen, jetzt versuchen die sozusagen im Quartier was zu finden, haben aber in einem alten Bestand gelebt, der war noch vergleichsweise günstig, jetzt würden sie zwar ein Stück weit mit der Miete höher gehen, das ist so das eine, da kommen die dann vielleicht gar keinen Zugang, weil eben über Studierende noch höhere Mieten generiert werden könnten. Oder weil sie nicht der passenden sozialen Schicht angehören oder einer Mischung aus beiden. Und dann sozusagen werden die insofern also indirekt verdrängt, als dass sie sozusagen aus der Wohnung raus müssen einerseits und andererseits aber natürlich auch nicht im Quartier bleiben können, also ein anderes Quartier ziehen. Sie werden sozusagen aus dem Quartier indirekt verdrängt.
Die Stadt hat Zugriff auf verschiedene Instrumente, um indirekt in den Immobilienmarkt einzugreifen. Im Juli 2022 ist in Leipzig die Mietpreisbremse in Kraft getreten. Diese besagt, dass die Miete beim Abschluss eines Mietvertrags maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Neubauten, wie viele der Mikro-Apartment-Komplexe, die aktuell entstehen, sind von der Mietpreisbremse aber ausgenommen. Die soziale Erhaltungssatzung der Stadt Leipzig soll den vorhandenen Wohnraum in den festgelegten sozialen Erhaltungsgebieten, beispielsweise Connewitz, Lindenau und weite Teile des Leipziger Ostens, schützen. Aber diese Instrumente reichen nicht aus, um Gentrifizierung und Verdrängung entgegenzuwirken. So Michael Miesner.
Aber der zentrale Mechanismus meines Erachtens, den es sozusagen anzugehen gilt, ist sozusagen die Frage der, wie organisieren wir eigentlich die Wohnungsversorgung auf einer sehr grundsätzlichen Ebene. Denn solange wir die Wohnungsversorgung eben dann über den Markt regulieren, solange werden wir sozusagen immer an diese Fragen von Profitinteressen stoßen und die werden uns immer eine Grenze aufsetzen. Wir müssten die Wohnraumversorgung völlig anders ausrichten. Alle anderen Maßnahmen sind bisher immer eher sozusagen lauter Pflaster, die wir irgendwie versuchen draufzukleben. Meistens sind dieses dann Pflaster für, wenn es gut läuft, die nächsten 15 oder 20 Jahre. Wenn es schlecht läuft, eher für die nächsten 3 bis 10. Und wir stehen dann wieder vor den gleichen Problemen. Deshalb müssen wir eigentlich hier und jetzt anfangen, wirklich stärker in kommunalen Eigentum wieder reinzugehen. Wir müssen sozusagen Genossenschaften stärken, weil wir nur dann sozusagen Stück für Stück rauskommen können aus dieser Profitlogik.